Liebe Geschwister, diese Nachricht heute Morgen macht es uns allen nicht leicht, auch heute Morgen unsere Gedanken einfach zusammenzuhalten. Auch für mich ist einfach zusätzliche Herausforderung. Und ich bitte einfach, dass wir weiter beten, dass wir im Stillen weiter beten, dass Gott uns einfach trösten kann, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass unsere Hilfe, dieser Trost allein bei Gott zu finden ist. Und dass wir uns jetzt einfach auf das Wort konzentrieren können, wir es Stück für Stück gemeinsam durchgehen können und dass Gott einfach uns leiten und segnen kann. Wir haben diesen Abschnitt aus 1. Mose Kapitel 32 gelesen und wollen uns heute Morgen auch in erster Linie damit beschäftigen, mit diesem Gebetskampf von Jakob. Ich möchte im ersten Schritt eine kleine Einordnung dieser Begebenheit in den Lebenslauf von Jakob machen. Dann wollen wir Stück für Stück durch dieses Wort gehen und anschließend auch schauen, was uns das zu sagen hat mit weiteren Beispielen. Wenn wir das Leben von Jakob betrachten, wenn wir so durchgehen, dann ist das Leben ein sehr bewegtes Leben, ein Leben, in dem es aufgeht und in dem es auch immer wieder Tiefpunkte gibt. Es ist so ein ständiges Auf und Ab, wenn wir so den Lebenslauf anschauen. Wir wissen ja, dass Jakob und Esau Zwillingsbrüder sind. Esau ist dabei der Erstgeborene und Jakob der Zweite. Und wir wissen, dass Jakob auf diesen Segen der Erstgeburt hingearbeitet hat in seiner Jugend, dass er diese Möglichkeit genutzt hat, als Esau hungrig nach Hause gekommen ist vom Feld und er Jakob gebetet hat, ihm etwas von dem Essen zu geben, das er vorbereitet hat. Und Esau nutzt hier diese Not, Jakob nutzt die Not von Esau und bringt Esau dazu, auf sein Erstgeburtsrecht zu verzichten, es auch an Jakob abzutreten. An dieses Erstgeburtsrecht sind viele verschiedene Vorteile geknüpft. Das wissen wir aus dem Alten Testament zum Beispiel, dass er ein größeres Erbe hat, dass er eine besondere Stellung in der Familie auch dem Ältesten zukommt. Und so gelingt es Jakob eben in dieser Situation, sich dieses Erstgeburtsrecht von Esau übertragen zu lassen. Dann geht Jakob sogar noch einen Schritt weiter und verkleidet sich und bringt Esau auch um den Segen, den der Vater für den Erstgeborenen vorbehalten hat. Wir wissen davon, dass er sich Felle um die Arme legt und um den Hals, weil Esau stärker behaart war, dass er auch die Klamotten von Esau angezogen hat, um den Vater Isaak, möglichst zu täuschen, weil Isaak schon zu diesem Zeitpunkt blind war. Und es gelingt ihm auch, es war nicht nur der Versuch, sondern es gelingt ihm. Isaak spricht diesen Segen, der einfach eigentlich für Esau bestimmt war, spricht er über Jakob aus. Und als Esau das erfährt, ist er natürlich tief getroffen und es machen sich Rachegelüste in ihm breit. Er schmiedet Mordpläne gegen Jakob. Und Jakob flieht daraufhin, als er das hört, auch unter Hilfe seiner Mutter, flieht er nach Haran zu seinem Onkel Laban. Und als er unterwegs ist, haben wir einmal diese Begebenheit, wo er Gott begegnet, wo er die Himmelsleiter sieht und wo er Verheißungen empfängt, dass das Land, auf dem er da liegt, dass es ihm gehören soll und dass er eine große Nachkommenschaft haben soll. Und Gott sagt dabei auch, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Also ein besonderer Segen Gottes liegt auf Jakob. Und dann kommt er zu Laban und es ist ja sein Onkel und er dient ihm, er hütet bei ihm die Tiere und er tut es auch mit der Absicht, auch abgesprochen mit der Absicht, dass er die Rahel, die Tochter von Laban, versprochen bekommt. Nachdem Jakob bisher in seinem Leben derjenige war, der die anderen getäuscht hat, der Vorrechte durch List bekommen hat, so ist er diesmal derjenige, der verliert in diesem Vergleich. Laban betrügt ihn, er gibt ihm die falsche Tochter, er gibt ihm Lea, die Ältere, zur Frau, obwohl eigentlich er Rahel versprochen bekam. So dient er einmal 7 Jahre, bekommt dann Lea zur Frau und verpflichtet sich dann noch weitere 7 Jahre nochmal zu dienen für Rahel. Nach einiger Zeit, wir gehen davon aus, dass es 20 Jahre später sind, die er jetzt bei Laban verbracht hat, will er wieder zurückkehren in sein Vaterland. Und er bekommt auch eine göttliche Bestätigung in 1. Mose 31, Vers 3. Und der Herr sagte zu Jakob, zieh wieder in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, ich will mit dir sein. Also Gott verspricht ihm hier auch, mit ihm zu sein und Gott gibt ihm auch den Auftrag, wieder zurückzukehren. Und die Art und Weise, wie Jakob das jetzt durchführt, die war jetzt von Gott nicht vorgegeben. Er macht es heimlich, er flieht einfach, er packt die Herde ein, er packt die Kinder, die Frauen mit ein und sie ziehen heimlich los. Er flieht vor dem Schwiegervater Laban. Der Schwiegervater bekommt es natürlich mit, er zieht ihm hinterher und Gott sorgt jetzt für Jakob, indem er Laban einfach zeigt, dass er freundlich, nur freundlich mit Jakob reden soll. Und so versöhnen sie sich, Jakob zieht weiter, Laban zieht zurück nach Hause und jetzt sind wir an unserer Stelle, 1. Mose 32, wo Jakob so weit ist, dass er Boten voranschickt, die seinem Bruder Esau begegnen und ihm ankündigen, dein Bruder Jakob kommt wieder nach Hause. Die Boten machen das und natürlich kommen jetzt ganz viele Gedanken in ihm auf. Es sind 20 Jahre vergangen, es war ein unrühmlicher Abschied, war geprägt von Hass, von diesem Mordgedanken, ja, von Esau und jetzt weiß Jakob nicht, wie steht Esau jetzt zu ihm. Und er sendet die Boten vorab und Vers 7, 1. Mose 32, Vers 7 heißt dann, die Boten kamen zu Jakob zurück und sagten, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. So, und das zu wissen, Esau kommt, er bringt 400 Männer mit, vor dem Hintergrund, wie sie sich verabschiedet haben. Das löst natürlich in Jakob viel aus. Vers 8, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und jetzt beginnt Jakob verschiedene Vorbereitungen zu treffen. Er teilt seine Herde auf in 2 Teile. Er bereitet Geschenke für Esau zur Besänftigung vor. Und er bringt seine Familie in Sicherheit. Wir lesen aber auch in 1. Mose 32, Vers 10, das will ich uns auch lesen, 10 bis 13, weiter sagte Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir Gutes tun. Ich bin nicht wert aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht erwiesen hast. Ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich zu 2 Heerlagern geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm, dass er kommen und mich schlagen könnte, die Mutter mitsamt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir Gutes tun, und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den man vor Menge nicht zählen kann. So, wir haben hier dieses Gebet und es hört sich gut an, dieses Gebet, aber das Gebet bleibt erstmal unerhört. Denn was hier in diesem Gebet fehlt, ist das Vertrauen auf Gott. Wir lesen nämlich direkt in den nächsten Versen, dass er weitermacht mit seinen Vorbereitungen, mit seinen menschlichen Vorbereitungen. Er bereitet weiter die Geschenke vor und dann bringt er, wie gesagt, auch die Familie über den Fluss in Sicherheit. Also wir können sagen, er hat zwar gebetet, er hat aber nicht, ist nicht davon ausgegangen, dass dieses Gebet auch Erhörung findet, sondern dass er noch selbst etwas hinzutun müsste, dass er noch selbst wirklich dafür sorgen muss, dass er in Sicherheit ist und seine Familie in Sicherheit bleibt. Und dann lesen wir in Vers 23, und er stand in der Nacht auf, nahm seine zwei Frauen, die zwei Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass alles hinüberkam, was er hatte. Und dann Vers 25, und Jakob blieb allein zurück. Also er bringt die Familie über diesen Fluss. Der Fluss heißt Jabbok. Und Jabbok bedeutet, er wird leeren. Also Jakob musste leer werden. Er musste alles abgeben, damit ihn Gott füllen konnte. Und jetzt fängt unser Abschnitt mit diesem Satz an, und Jakob blieb allein zurück. Und er ist jetzt alleine. Und dann geht's weiter, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Jakob ist allein, er hat keine Hilfe mehr, alle sind weg, alle sind in Sicherheit gebracht. Und jetzt ist ein Mann da, der mit ihm kämpft. Wenn wir alleine sind, alleine mit Gott, dann fangen wir darüber an, nachzudenken, was denkt Gott von mir? Wenn wir in Gemeinschaft sind, wenn wir unter Menschen sind, wenn wir im Alltagsleben drin sind, dann haben wir viele Ablenkungen. Und dann ist auch die Frage, was denkt der Nächste von mir, was erwartet der Nächste von mir, die ist viel, viel präsenter, wie wenn wir alleine mit Gott sind. Dann ist die Frage, was denkt Gott von mir? Was erwartet Gott von mir? Und diese Einsamkeit, allein mit Gott zu sein, die kann sehr, sehr heilsam sein. Und jetzt die Frage, wer war eigentlich der Kampfpartner? Da rang ein Mann mit ihm. Wir haben dazu Hinweise in Hosea. Das möchte ich uns kurz aufschlagen. Hosea 12. Verse 4 und 5, Hosea 12 von Vers 4. Er hat im Mutterleib seinen Bruder an der Ferse gehalten und in seiner Kraft hat er mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, denn er weinte und bat ihn. Auch hat er ihn ja zu Bethel gefunden und dort hat er mit uns geredet. So, hier ist gezielt von dieser Begebenheit von Jakob die Rede. Und dann heißt es in Vers 4, er hat mit Gott gekämpft. Und Vers 5, er kämpfte mit dem Engel. So, wir haben beide Darstellungen, Gott und ein Engel. Wenn wir zurückgehen in unseren Text, 1. Mose 32, dann hatten wir in Vers 25 gelesen, dass es ein Mann ist. Und in Vers 30, beziehungsweise 29, er sagte, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Also hier sind Gott und Menschen aufgeführt. Und dann fragt Jakob ihn, sag mir doch, wie ist dein Name? Er aber sagte, warum fragst du nach meinem Namen? Also er gibt sich nicht zu erkennen. Ja, dieser Mann, mit dem er ringt, gibt sich hier nicht zu erkennen. Aber dann heißt es in Vers 31, und Jakob nannte die Stätte Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Also, Jakob ringt hier mit Gott. Es ist wirklich Gott, der mit ihm ringt. Und was auch interessant ist in diesem Zusammenhang, dass es gar nicht Jakob ist, der diesen Kampf angezettelt hat, sondern der Kampf ging von dem Mann aus. Da rang ein Mann mit ihm. Nicht Jakob rang mit einem Mann, sondern ein Mann kam und rang mit Jakob. Wenn wir davon ausgehen, Gott kommt hier in Form von einem Mann und er ringt mit Jakob, dann hat es eine interessante Dimension. Gott hat hier eine Lektion für Jakob, die er ihm beibringen muss. Dass dieses Gebet, das er gesprochen hat, das kein Vertrauen hatte, das sind die Verheißungen, die ihm zustehen, die er nicht im Glauben greifen kann. Und Gott muss Jakob jetzt an dieser Stelle zeigen, dass er nicht alleine planen soll, dass er nicht alleine aus eigener Weisheit und Kraft gehen soll, weil diese Weisheit und diese Kraft begrenzt ist. Und es ist wichtig, dass Jakob dazu kommt, dass er seine Situation Gott überlassen kann. Und wir lesen davon, dass Jakob ihm widersteht. Jakob ist stark. Er kämpft mit ihm. Er hält diesem Kampf stand. Und nachdem Jakob sich wehrt, seinen Stolz abzulegen, fasst Gott ihm nur an die Hüfte. Und dann ist die Schwäche seines Körpers auf einmal da. Für Gott die kleinste Sache der Welt. Und jetzt ändert sich etwas. In diesem Moment, wo Gott Jakob niederringen kann, ändert sich etwas. Er demütigt Jakob. Und jetzt, und er sagt in Vers 27, und er sagte, lass mich gehen. Also Gott sagt, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Der Spieß hat sich gedreht. Jetzt ist nicht mehr Gott derjenige, der mit Jakob ringt, sondern Jakob ringt auf einmal mit Gott und sagt, ich halte dich fest, ich lass dich nicht gehen. Es sei denn, du segnest mich. Dieser Kampf hat die ganze Nacht gedauert, bis die Morgenröte anbrach. Und in Hosea 12, Vers 5 hatten wir gelesen, dass Jakob weint. Er weinte und bat ihn. Es war ein richtiger Kampf. Es war ein richtiges Ringen. Jakob streckt sich hier mit aller Kraft aus, den Segen von Gott zu bekommen. Und im Gegensatz zu seinem bisherigen Tun, im Gegensatz zu seinen bisherigen Intentionen, was er bisher alles getan hat, Jakob, in seinem Leben, um selbst Vorteile zu bekommen, geht es jetzt auf einmal nicht mehr um die irdischen Vorteile, sondern er will einfach nur noch den Segen von Gott haben. Es geht nicht mehr um die Erbschaft, es geht nicht mehr um die Stellung in der Familie, es geht nicht mehr um die große Herde, für die er bei Laban gekämpft hat, sondern er will den Segen seines Gottes. Den er unter Tränen mit letzter Energie Gott abbringen kann. Was ist dieser Sieg, den Jakob hier erringen konnte? In seinem Gebet in Vers 12 hat er gebetet, errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er kommen und mich schlagen könnte, die Mutter mitsamt den Kindern. Ich denke, ein Sieg ist, dass er keine Furcht mehr hatte in diesem Moment. Gott hat ihm Ruhe gegeben. Wahrscheinlich hatte er die Klarheit, dass er die Begegnung mit Esau überleben würde. Auf jeden Fall hat Gott die Kontrolle über sein Leben übernommen und er bekommt das, wonach er sich so gesehnt hat. Vers 30, am Ende, und er, also Gott, segnete ihn dort. Und in Vers 31 sagt er, und meine Seele ist gerettet worden. Er hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und seine Seele ist gerettet worden. Und in Vers 32: Und als er an Peniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Es war nicht die irdische Sonne, die aufgegangen ist, wo sie doch bis zur Morgenröte schon miteinander gekämpft haben, sondern Jakob selbst ging die Sonne auf. Er wurde gesegnet. Er hat Frieden bei Gott gefunden. Er wurde gerettet. Seine Seele wurde gerettet. Und dass hier etwas mit Jakob passiert ist, wird von Gott bestätigt, indem er ihm einen neuen Namen gibt. Wir kennen das vom Saulus zum Paulus. Ja? Gott hat Saulus verändert und hat ihm einen neuen Namen gegeben und so hier auch. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob, der Name, bedeutet Fersenhalter. 1. Mose 27, Vers 36. Da spricht Esau, da sagte er, also Esau: Darum heißt er Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Mein Erstgeburtsrecht hat er genommen. Und sieh, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sagte: Hast du mir denn keinen Segen zurückbehalten? Spricht er zu Isaak, ja. Also wir sehen hier, darum heißt er Jakob, weil er ihn überlistet hat. Jakob heißt auch Verdränger, Betrüger. Es hat ihn gekennzeichnet, dass er hinterlistig war, dass er egoistische Ziele hatte und diese auch durchgesetzt hat. Und jetzt soll er Israel heißen. Und Israel heißt Gotteskämpfer. Das heißt zum einen, dass er mit Gott gekämpft hat. Das heißt aber auch, dass er für Gott kämpft und dass Gott jetzt herrscht. Und im 1. Mose Kapitel 33, in dem nächsten Kapitel, lesen wir dann von der Begegnung zwischen Esau und Jakob, wie Esau ihm freundlich gestimmt ist, wie sie sich versöhnen, wie sein Gebet in Erfüllung gegangen ist. Wenn wir jetzt zum nächsten Schritt kommen, unser Gebetskampf, so habe ich mich gefragt, können wir so beharrlich beten, wie Jakob es getan hat? Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Dieser Gebetskampf ist kein Kampf, den wir öffentlich austragen müssen. Genau wie Jakob allein mit Gott war, so müssen wir allein mit Gott sein. Dieser Gebetskampf ist ein Kampf, der sich in unserem Kämmerlein abspielt, der sich zu Hause abspielt, in Ruhe, in Abgeschiedenheit, allein mit Gott. Und da müssen wir kämpfen. Das Gebet von Jakob oder dieses Ringen von Jakob, das war nicht oberflächlich, es war nicht gleichgültig, sondern das war mit Ernsthaftigkeit. Er hat Tränen geweint. Er hat gekämpft mit ganzem Körpereinsatz. Und es hat die ganze Nacht gedauert. Das sind solche Punkte, die uns einfach Wegweisung geben können. Ja. Ich möchte uns aber an dieser Stelle auch eine wichtige Warnung mitgeben. Können wir wieder von Paulus lernen. Jakob hat ja nicht gegen Gott gekämpft, sondern er hat mit Gott gekämpft. Es war ein Ringen mit Gott, aber es war kein Aufbäumen gegen Gott. Das ist ein Unterschied. Saulus hat auch mit aller Macht gearbeitet und Jesus musste zu ihm sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das ist es hier bei Jakob nicht. Das ist ein Kampf mit Gott, aber nicht gegen Gott. Jesaja 45, Vers 9 heißt es: Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Das ist nicht dieser Kampf. Es ist nicht ein Aufbäumen gegen Gott, nicht ein Hadern mit dem, was Gott uns beschieden hat, was unser Weg ist. Auch aus Hiob können wir das lernen. Ich will uns lesen Hiob 40, die ersten 7 Verse. Hiob 40 von Vers 1 bis 7. Und der Herr antwortete Hiob weiter: Will der Haderer mit dem Allmächtigen rechten? Wer Gott tadelt, soll nun antworten. Hiob aber antwortete dem Herrn: Sieh, ich bin zu leichtfertig gewesen. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf den Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nicht antworten. Ein zweites Mal will ich es nicht mehr tun. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm: Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, und du sollst mich belehren. Ich denke, die Stoßrichtung ist uns sehr wohl bekannt. Gott tadelt Hiob für seine Haltung. Dass er sich aufgebäumt hat, sich aufgelehnt hat, dass er es besser wissen wollte, wie Gott es weiß. Und Hiob demütigt sich hier vor Gott. Es geht nicht darum, dass wir im Gebetskampf Gott überreden, dass wir unseren eigenen Willen bekommen, dass er unseren eigenen Willen zu tun hat, sondern dass wir selbst bereit sind, Gottes Wege zu gehen. Seines Wege, die nicht leicht für uns sind. Wenn wir an diesem Punkt sind, dann kommen wir an Jesus nicht vorbei. Im Gebet im Garten Gethsemane, wo er sagt: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Wo sein Schweiß wie Blutstropfen werden. Wo diese Intensität des Kampfes sehen. Hier erscheint Jesus ein Engel und stärkt ihn. Jesus wusste genau, was ihm bevorsteht. In diesem Zeitpunkt wusste er genau, was jetzt kommen würde. Und er wusste genau, wie schwer es wird. Aber hier in Gethsemane erringt Jesus den Sieg. Hier wird er bereit, den Willen des Vaters zu erfüllen und den vorbereiteten Weg zu gehen, auch wenn es mit solchen Schmerzen verbunden ist. Es wurde vorbereitet im Gebetskampf. Geschwister, daraus dürfen wir lernen. Wir haben manchen Glaubenskampf im Leben. Ich glaube, das ist uns heute Morgen bewusster als sonst manchmal, dass es uns schwerfällt, Gottes Willen anzunehmen. Auch bei Krankheit, auch bei Verlusten, bei Verfolgung und der Ungerechtigkeit der Leiden, zu sagen: Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Worin liegt der Segen für uns? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir einen geistlichen Kampf zu kämpfen haben, dass es kein irdischer Kampf ist, sondern wie es in Epheser 6, Vers 12 heißt, dass wir mit den Mächten der Finsternis kämpfen, den Unsichtbaren. Und wo liegt der Segen für uns? Wo können wir so beharrlich beten, dass Gott uns erhören soll, dass Gott den Segen schenken soll? Und wisst ihr, die größte Segnung, die wir jemals erreichen können, ist unsere Errettung. Meine Seele wurde gerettet, hat Jakob gesagt. Ich habe den Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele wurde gerettet. Wir singen: Erlösung ist das höchste Gut, das je ein Mensch noch fand. So ist das. Und wisst ihr, diese Bekehrung, dieses Durchringen, das kann manchmal dauern. Es kann uns Zeit kosten. Es kann uns Kraft kosten. Da müssen wir beharrlich dabei bleiben. So lange beten, bis wir Frieden im Herzen haben, bis der Frieden einzieht. Zu sagen, ich lass dich nicht, es sei denn, du gibst mir den verheißenen Frieden. Wir müssen davon ausgehen, wir müssen anfangen zu glauben, wir müssen anfangen zu vertrauen, dass Gott seine Verheißungen auch erfüllen wird, dass wir nicht selbst, wie Jakob selbst, anfangen, irgendwas aufzubauen, sondern dass wir still sind, dass wir vertrauen können. Gott wird sein Versprechen erfüllen. Ja. Genauso die Erfüllung weiterer Verheißungen mit der Heiligung, wie Heilungen bei Krankheit. Wisst ihr, auch Zweifel und Anklagen kommen immer wieder auf. Ich kenne das selber, dass entmutigende Gedanken kommen, dass der Feind versuchen will, Zweifel zu streuen. Und dann heißt es, zu kämpfen und festzuhalten. Und es ist nicht leicht, auch diese Enttäuschung, die wir immer wieder erleben, weil wir unseren eigenen Willen haben, weil wir unsere eigenen Vorstellungen haben, wie unser Leben laufen sollte, wie Gott Gebete erhören sollte. Und wenn es dann anders kommt, dann sind wir enttäuscht. Und dann dürfen wir mit dieser Enttäuschung ins Gebet gehen und ringen mit Gott um Frieden, ringen mit Gott, seinen Weg anzunehmen, ruhig zu werden. Dabei ist wichtig, dass wir uns nur auf die Verheißungen stützen können, die uns Gottes Wort gibt, dass wir nicht oberflächlich beten. Und wenn ich an Enttäuschung denke, dann denke ich an Abraham, wie er für Sodom und Gomorra gebetet hat. 1. Mose 18. Wir kennen das alle, ja? Abraham bekommt hier Besuch von drei Männern. Hier ist es wieder so, es wird mit Männern beschrieben. Gleichzeitig ist es Gott, ja, und er geht jetzt mit ihnen aus seinem Lager raus. Und Gott offenbart Abraham hier seinen Willen, was er tun will. 1. Mose 18, Vers 20. Und der Herr sagte, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Abraham allein mit Gott. Er stellt sich Gott in den Weg, dass er nicht weitergehen kann. Er blieb vor dem Herrn stehen. Und dann lesen wir in den folgenden Versen, die ich jetzt nicht einzeln lesen möchte, wie Abraham damit beginnt, mit Gott zu handeln. Zu sagen, wenn 50 Gerechte in der Stadt sind, so verderbe sie doch nicht. Gott sagt, finde ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Und er handelt runter, immer weiter runter, bis er bei 10 ist. Und dann geht Gott weiter. Und dann lesen wir, wie in den folgenden Kapitel, wie Lot auszieht, wie die Männer nach Sodom und Gomorra kommen, wie sie Lot mitnehmen, wie sie ausziehen und wie Gott an Abraham gedacht hat und Lot verschont hat in diesem 1. Mose 19 müsste es sein, ja. 1. Mose 19, Vers 27. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, wandte sein Angesicht nach Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute, und sieh, da ging Rauch auf vom Land wie der Rauch von einem Ofen. Was muss es für Abraham bedeutet haben, so mit Gott gerungen zu haben um Seelen und dann auf den Berg zu gehen und zu sehen, es kommt Rauch hoch. Die Städte sind zerstört. Wie enttäuscht muss er gewesen sein? Wir lesen ein ganzes Kapitel nicht mehr, dass Abraham gebetet hat. Erst später lesen wir 1. Mose 20, Vers 17, Abraham aber betete zu Gott. Wisst ihr, wie tief diese Enttäuschung gesessen hat? Wie tief manchmal bei uns diese Enttäuschung sitzt? Wir haben uns das anders vorgestellt. Abraham hat sich das anders vorgestellt. Abraham war sich sicher, dass da 10 sind, die Gott retten wird. Gott hat aber trotzdem auf ihn gehört. Er hat ja an Abraham gedacht und hat Lot hinausgeführt. Das Gebet von Abraham hat es bewirkt. Er hatte eine Seelenbürde. Es war ein uneigennütziges Gebet. Es ging nicht um seine Vorteile, sondern er hat für andere gebetet. Genauso hat Mose gebetet, als sich das Volk versündigt hat. Mose ist auf dem Berg, empfängt die Gebote von Gott. Und das Volk macht sich ein goldenes Kalb. Gott sagt, sieh, geh ins Tal, schau, was sie machen. Steht in 2. Mose 32. Und dann heißt es in Vers 11, Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott. Er flehte mit Ernsthaftigkeit. Und er ist hier wieder alleine, allein mit Gott. Und er stellt sich wie Abraham zwischen das Volk und zwischen Gott. Und er nimmt das Volk in Schutz. Nicht dadurch, dass er die Sünde verharmlost, sondern dass er Gott an seine Eigenschaften erinnert, an seine Barmherzigkeit, an seine Gnade, an seine Güte. Und er bittet um Verzeihung für das Volk. Und Mose erringt den Sieg. Wisst ihr, daraus können wir viel lernen. Aus diesem Gebet, aus diesem Gebetskampf von Jakob, aus dem Gebetskampf von Jesus in Gethsemane, aus dem Gebetskampf von Abraham, aus dem Gebetskampf von Mose. Und deshalb lasst uns im Gebet ringen, um den Segen, wie Jakob es getan hat. Lasst uns ringen um Seelen, wie Abraham und Mose es getan haben. Und lasst uns ringen um die Bereitschaft, Gottes Willen zu tun, so wie es Jesus getan hat. Gott segne uns. Amen.